Ja, wir grüßen wieder euch alle da draußen an den Zuhörgeräten auf YouTube oder als Podcast findet ihr uns ja. Euch Abwälderwasserhellen dort draußen. Ja, Klaus hier und Daniel.
Ja, Daniel. Ey, Klaus, ich habe mal eine Frage. Ist dir das eigentlich immer unangenehm, den Podcast einzuleiten?
Ja, ich denke immer, ich muss immer, aber na gut, mein Gott, ich weiß nicht, das soll man ja, irgendwann soll man ja regelmäßig sein. Beim nächsten Mal machst du einfach die Einleitung.
Ja, aber das hat so einen Alltag schon, wenn du den einleitest, ne? Ja. Die Leute sind deine Stimme als erstes gewohnt.
Naja, okay.
Also von daher, ich glaube, das macht weiter Sinn, aber das sieht immer so aus, als wenn du so unangenehm berührt bist.
Ja, ich will ja nicht, ich stehe ja auch nicht so gerne im Rampenlicht, weißt du ja.
Ja, genau. Genau. So ein Quatsch.
Naja. Ja, aber heute haben wir noch, sind wir ja zu dritt unterwegs. Unser Gast ist auch schon dabei und hört zu, den stellen wir gleich noch vor. Und zwar haben wir heute den Rüdiger Heidebrecht von der DWA bei uns und es ist uns ja eigentlich, hat uns richtig gefallen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hat der Rüdiger uns auf LinkedIn, wo wir ja jetzt auch eine Seite haben, gesehen und mal bei uns reingehört und sich gleich mal gemeldet und uns Tipps gegeben, wie man das vielleicht noch verbessern kann. Und wir haben dann gleich gesagt, den Rüdiger müssen wir mal einladen. Und der muss uns mal so ein bisschen was zu sehen erzählen, was er bei der DWA so macht. Und wir wollen den gleichen Podcast dann auch, das, was ihr jetzt alles in Deutsch hört, könnt ihr dann auch in Englisch nochmal hören, weil wir dann auch, weil der Rüdiger uns auch vorgeschlagen hat, das auch mal in Englisch zu machen, als Wastewater Talk, damit wir das Deutsche in die Welt tragen, ne? Und das wird von daher spannend. Ihr könnt ja hinterher auch mal vergleichen, Deutsch-Englisch, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen die Sprache lernen, wenn ihr gerade so Sprachkurs machen wollt. Und von daher fangen wir einfach mal an, holen den Rüdiger dazu. Rüdiger, du hast schon mitgehört. Ja. Also Rüdiger Heidebrecht ist unser Gast heute und stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wir werden jetzt einen Monolog von 15 Minuten, weil du hast ja schon viel erlebt.
Ja, herzlich willkommen, Herr Heidebrecht. Auch nochmal von meiner Seite aus. Ich muss dazu noch eine kleine Anekdote sagen, ne, Klaus. Und zwar, wir haben uns ja mit Herrn Heidebrecht nochmal vor dieser Aufnahme unterhalten, wie so ein Forecasting, ne? Also da war er schon sehr, sehr beeindruckend. Also Herr Heidebrecht ist weit oder viel um die Welt gekommen, wird heute uns mal einführen, ne, so wie die Wasserwirtschaft oder Abwasserwelt auf anderen Kontinenten organisiert ist. Ja, mega beeindruckend von meiner Seite aus. Jetzt kann ich bloß das Wort übergeben. Herr Heidebrecht.
Ja, dann fange ich mal an. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin bekennender Podcast-Hörer, von daher, als ich das in LinkedIn sah, ich bin regelmäßig in LinkedIn seit vielen Jahren, sah ich den Podcast und habe gesagt, oh, das ist interessant, weil wir auch in der DWA schon öfters über Podcasts gesprochen haben. Die amerikanischen Kollegen, wir haben eine Kooperation mit den amerikanischen WEF, World Environmental Federation in Washington. Und die haben seit 2018, Anfang 2018, einen Podcast gemacht, Words on Water. Und den höre ich regelmäßig in Englisch halt. Und die haben mittlerweile 170 Podcasts gemacht. Und die schalten dann aus Malaysia, aus England, aus was weiß ich, schon die Leute dann dazu. Und das ist ganz interessant, über die Abwassertechnik weltweit was zu hören. Und als ich jetzt hier euren Podcast gehört habe, habe ich gesagt, ja super, warum machen wir das denn nicht in Englisch? Weil wir haben in Deutschland was zu erzählen. Nur die deutsche Sprache wird leider nur von 100 Millionen Menschen gesprochen in der Welt. Und Englisch ist nun mal die Sprache schlechthin. Und deswegen fände ich es gut, wenn der Podcast dann auch ab und zu mal ein bisschen was Englisches macht. Auch die IFAD-Leute, mit denen haben wir auch viel Kontakt, die sind auch gerade dabei, Podcasts zu entdecken und zu machen. Aber sonst gibt es sowas noch nicht. Also ich bin selber auch YouTuber, ich habe einen YouTube-Kanal seit vielen Jahren. Da mache ich alles auf Englisch, weil wir haben eine tolle Technik, nur die, wie gesagt, die meisten können es nicht verstehen. Und das hängt natürlich auch von meinem Job ab. Ich bin kurz vielleicht zum Lebenslauf, damit man mich ein bisschen kennenlernt. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Ich bin Bauingenieur von Hause aus. Ich habe in der Fachhochschule Köln studiert, Bauingenieurwesen, Vertiefung Wasserwirtschaft, hieß das damals, und Abfall. Und das war 82, habe ich damit den ersten Diplom-Ingenieur, wie das so schön hieß, damals gemacht. Ich wollte aber damals noch nicht arbeiten gehen, ich war ein bisschen arbeitsscheu. Ich bin dann erstmal Taxi gefahren und habe einen eigenen Verlag aufgemacht.
Nee, echt jetzt?
Ja, ich war Taxifahrer in Bonn.
Aber aus Langeweile, weil du gesagt hast, du willst noch nicht arbeiten? Und
ja, ich hatte noch keinen Bock zu arbeiten, das war mir alles noch zu schräg. Und dann bin ich Taxi gefahren, habe mir einen neuen Studiengang gesucht. Und da gab es einen Abendstudiengang in Köln in Technologie in den Tropen. Und dann bin ich 18 Uhr zur Uni gefahren, zur Fachhochschule, und tagsüber bin ich Taxi gefahren. Ich habe auch noch einen eigenen Verlag aufgemacht mit meinen Geschwistern, Belletristik, Frauenbuchverlag, und war dann auch Freelancer in Ingenieurbüros unterwegs. Also das habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann hatte ich aber zwischendurch nochmal, dann habe ich die Diplomarbeit geschrieben über B- und Entwässerungssysteme in ariden und semiariden Gebieten. Und kurz danach habe ich mich beworben für ein Stipendium, weil ich war früher schon als Student in den Semesterferien immer weg. Ich war mal 2 Monate beim türkischen Straßenbauamt in Ankara und Istanbul. Dann war ich mal 6 Wochen beim Reichswaterstaat in Lelystad, Polder, Trockenlegen. Und dann hatte ich die Chance gesehen, mit Karl Duisberg Gesellschaft mal ein halbes Jahr nach England zu gehen, nach Wales. Und das habe ich auch gekriegt. Die haben mir Geld gegeben und eine Stelle besorgt. Und dann war ich 6 Monate bei Welsh Water. Und ich war zuerst Mitglied des englischen Verbandes, bevor ich dann später Mitglied der ATV wurde. Also ich war Mitglied bei Sivem, das ist der englische Verband. Da kommt man nur rein, wenn man Paten hat, wenn man empfohlen wird. Das ist wie so Golfclub sozusagen.
Okay.
Und da muss man dann halt sich ein paar Leumunde haben, damit man dann überhaupt mal reinkommt. Das ist schon der erste Unterschied zwischen manchen Verbänden in Europa und der DWA, dass man in manchen Verbänden Leumund braucht, bevor man da reinkommt. Ja, dann habe ich, wie gesagt, das Studium war dann fertig. Irgendwann musste ich ja dann mal los und dann habe ich einen Job gesucht. Das war damals nicht so einfach in den 80er Jahren. Und dann habe ich Beamtenausbildung bei der Oberen Wasserbehörde in Köln angefangen, beim Regierungspräsidenten in Köln. Beamtenausbildung, gehobener bautechnischer Dienst in der Wasserwirtschaftsverwaltung NRW, hieß das damals. 1 Jahr lang Beamtenausbildung. Und da habe ich 3 Jahre in der Behörde gearbeitet. Da bin ich dann mit der Abwassertechnik zusammengekommen. Da war ich dann zuständig für 5 Kommunen am Rande von Köln und habe die beaufsichtigt. Auch bei Bayer Leverkusen war ich öfters drin, ne? Mit unserem Laborfahrzeug. Haben wir geklopft, lasst uns rein, wir wollen da die Auslaufwerte. 2 Stunden Mischprobe gab es damals, dann sind wir reingefahren und haben die haben uns natürlich nicht sofort reingelassen, das hat immer ein bisschen gedauert. Aber wir sind dann rein und haben dann die ganzen Einleitungsstellen beprobt. Und das haben wir halt, wie gesagt, 2 Jahre habe ich das gemacht. Damals kamen so die ersten Computer auch auf. Ja, da habe ich dann die DOS-Computertechnik in der Behörde unterrichtet. Und mein Faible für Unterricht war damals schon ausgeprägt. Ja, und dann hatte ich aber, weil ich ja auch Technologie in Tropen studiert hatte, ich wollte immer ins Ausland. Ich bin gern Reisender. Ich habe über 60 Länder der Welt besichtigt mittlerweile. Und ich war kurz Lebenszeitbeamter, 3 Tage, dann habe ich mich beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben.
Krass, drei Tage Beamter.
Lebenszeitbeamter. Ich war Beamter auf Probe und als ich dann Lebenszeitbeamter war, habe ich gesagt, so, jetzt haben wir das, den Schein, und jetzt bewerbe ich mich beim Deutschen Entwicklungsdienst.
Das heißt, du bist jetzt auch noch Beamter?
Nein, ich bin nicht mehr Beamter. Ich bin dann raus aus dem Beamtentum. Es ist schwer reinzukommen, aber es ist ganz einfach rauszukommen.
Aha. Okay.
Man schreibt einen Brief und sagt, ich will nicht mehr.
Manche würden wahrscheinlich jetzt so sagen, Mann, ist der bescheuert.
Was glaubst du, was mein Vater gesagt hat? Ja. Mein Vater war Beamter bei der Bundeswehr. Der hat gesagt, du bist bescheuert. So einen schönen Job aufgeben. Aber ich konnte das nachher nicht mehr. Also ich bin dann erstmal nach Nepal gegangen, da wurde ich freigestellt. Das war das Gute. Ich hatte sozusagen die Rückversicherung. Und dann bin ich nach Nepal und habe da beim Department of Hydrology and Metrology gearbeitet. Ich habe also die Flüsse in Nepal Wassermengen gemessen und habe dort Training gemacht für die Techniker. Wir hatten auch Messstationen, meteorologische und hydrologische Messstationen auf 4.500 Meter Höhe. Ich bin auch immer gerne Trekken gegangen. Ich war also viel unterwegs. So eine Dienstreise war dann mal eine Woche zu Fuß mit einem Träger und einem Techniker und bis auf 4.500 Meter Höhe. Das höchste habe ich
mit
mal
Sherpa, 6.000. Mit dem Sherpa quasi?
Ja, Sherpa gibt es nur im Solokumbu-Gebiet, also nur im Everest-Gebiet. Sherpa ist eine Volksgruppe. In Nepal gibt es über 50 Volksgruppen. Sherpa ist eine Volksgruppe von 50. Ich habe auch Nepali gelernt, die Sprache. Ich spreche also auch Nepali. Und dann haben wir 3 Jahre in Nepal gearbeitet und so einen kleinen Sohnemann, wie du auch hast, den haben wir dann in Nepal gemacht und der ist auch in Nepal geboren, in Kathmandu. Der zweite ist dann in Deutschland geboren, in Bonn. Und das war sozusagen Familienplanung, war auch Nepal. Das war genau die Zeit der Wiedervereinigung. Ich saß am Kurzwellenradio in Pokhara am Fuße des Annapurnas und habe die Wiedervereinigung gehört. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Deutschland ist zusammen. Ich war vorher noch 3 Monate in West-Berlin gewesen, beim DED in der Vorbereitung, habe die Mauer noch gesehen und dann reise ich aus nach Nepal und dann wird Deutschland wieder vereinigt. Das hätte ich nie geglaubt, sag ich mal. Da war ich in Nepal, da war dann richtig was los. Da war auch in Nepal Umsturz und der König sollte die Monarchie abgeben. Da wurde Ausgangssperre, Schießereien und alles. Das war auch in Nepal, die deutsche Wiedervereinigung. Hat auch in Nepal viel bewirkt, sage ich mal.
Wie lange waren Sie in Nepal?
Insgesamt? Ich war 3 Jahre. 3 Jahre war ich da in Nepal. Ich habe dort, wie gesagt, die Gewässerkunde gemacht. Die haben die Computer, wir haben viel Technikerausbildung gemacht. Ich habe einen Drucksonnenpegel von der Firma Seber eingeführt, weil das einfacher ist, in Hochmalaya statt Beton und Zement da hochzutragen, ist besser, so einen Drucksonnenpegel einzuführen. Und wir haben natürlich die Computertraining, damals waren die Rechner alle neu, 10 Megabyte Festplattenspeicher, boah, super. Und ein Kollege sagt doch, pass auf die Computerviren aus, zieh dir deine Schuhe aus und nimm die extra Schuhe, die da stehen, weil wir können ja Viren eintragen. Also der Begriff, was Viren sind, war sehr unterschiedlich gehandhabt damals.
Also das war schon spannend. Sind Sie eigentlich mal in Nepal Flugzeug geflogen?
Ich bin permanent Flugzeug gefahren mit den kleinen Cessnas, mit den Twin Otters. Gerade nach zum Everest-Gebiet ist ja so Look-like, so eine Rampe, die nach oben geht. Also die fliegen den Berg hoch und dann ist hier die Wand. Das ist der gefährlichste Flugplatz der Welt. Aber da gibt es noch ein paar andere. Ich war auch viel in West-Nepal unterwegs. Da sind nur Schotterpisten und die Nepali-Piloten habe ich eine hohe Achtung vor. Die können wirklich fliegen, sage ich mal. Das ist echt super, ist es.
Und würden Sie da heute noch in Ihrem jetzigen Alter in so ein Flugzeug einsteigen? Auch wenn wir jetzt vom Thema abkommen?
Ja, würde ich machen. Ich bin auch 2009 war ich das letzte Mal in Nepal mit. Ich habe da Freunde von mir dann hingeführt und meine Kinder waren mit und so. Dann bin ich extra am Annapurna, im Pokhara habe ich auch gewohnt, am Fuß des Annapurnas. Und da gibt es einen schönen Stadt. Sind russische Piloten unterwegs für die Touristen. Und dann sind wir mit 2 Freunden, die haben diese Tragflügel, Zweisitzer, sind die Freunde mit und ich war in so einem Leichtflugzeug drin. Also ich fliege damit, ich bin ziemlich hart gesotten. Sonst könnte man den Job auch nicht machen, sag ich mal. Ich kann auch auf dem Fußboden schlafen ohne eine Matratze. Das habe ich in Nepal geübt, sag ich mal. Das geht. Also von daher bin ich ziemlich reisetauglich.
Okay, krass. Und dann sind Sie aus Nepal wieder zurückgekommen nach Deutschland? Ja, und dann erstmal in die neuen Bundesländer gereist oder erstmal nochmal in die alten?
Nein, ich bin dann erstmal, habe ich gedacht, ich komme mal wieder in die Behörde rein. Aber als ich zurückkam, habe ich dann, wie gesagt, da kam das zweite Kind, habe ich einen alten Bauernhof gekauft. Irgendwo müssen wir ja auch wohnen, wenn man so zurückkommt. Und dann habe ich auch festgestellt, in die Behörde, das geht nicht mehr. Also in die Behörde rein, dafür war ich zu viel frische Luft geschnupft. Das ging nicht mehr. Und dann habe ich ein Freund von mir hatte die KA da liegen. Und da sage ich, gib mal die KA her, ich brauche einen neuen Job. Und dann habe ich dann aufgeschlagen, die KA. Und da hatte die ATV damals eine Stelle ausgeschrieben, Bibliothek und Regelwerkbearbeitung, Hauptausschuss Entwässerungssysteme. Und ich hatte einen Bekannten, entfernten Bekannten, der hat bei der ATV gearbeitet. Den habe ich dann sofort angerufen und habe gesagt, hör mal, ist die Stelle noch frei? Und sagt er, ja, mach mal, komm mal vorbei. Und dann habe ich mich schnell beworben und habe ich die Stelle bekommen. Und dann habe ich mich vom Beamtentum verabschiedet und habe dann sozusagen Probezeit bei der ATV damals angefangen und habe dann die Bibliothek aufgebaut, Literaturdatenbank und die haben wir veröffentlicht und der Hauptausschuss Entwässerungssysteme. Und dann habe ich bei der ATV oder heute DWA habe ich dann angefangen zu arbeiten.
Können Sie einmal historisch nochmal anreißen für unsere Zuhörer, der Unterschied zwischen ATV, DWA, wie das Ganze, zustande gekommen ist?
Ja, gerne. Also die älteste europäische Verband, technisch-wissenschaftlich, ist ja der DVGW. Der ist über 150 Jahre alt. Entstanden aus den Gasleuten von Berlin, als die mit die Gaslampen angemacht haben. Das war sozusagen nicht ganz ungefährlich. Und da gab es so die erste technisch-wissenschaftliche Vereinigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Städte Deutschlands alle kaputt, die Verbände und so weiter, Ruhrverband, Emscher Genossenschaft, die gab es ja schon. Da haben die Städte Deutschlands sich zusammengetan und haben die ATV gegründet in Düsseldorf, direkt nach dem Krieg. Und wir sind 2001 war es, glaube ich, kam dann der DVWK, Wasser- und Kulturbau, der saß auch in Bonn, die hatten so 8 Leute damals, die haben sich halt um Flüsse, Talsperren, Grundwasserschutz und so gekümmert. Wir haben damals nur rein Abwassertechnik gemacht. Und damals so um 2000 rum war große Diskussion, alle Verbände zusammen. Wir hatten schon Fusionsgespräche mit dem DVGW und da war die große Fusionswelle. Groß, groß, groß. Mercedes hatte das mit Chrysler angefangen. Das war so die Welle. Wir haben ja immer so einen Zeitgeist, ja. Also ja. Und das war damals der Zeitgeist, je größer, umso besser. Und dann wir haben halt das geschafft, sagen wir, mit DVWK zusammenzukommen. Und dann hieß man eine Zeit lang ATV, DVWK, bis wir dann Professor Günther irgendwann mal den Begriff DWA genommen hat. Und dann sind wir schon beim internationalen Bereich. Es gibt die IWA, die International Water Association. Es gibt die EWA, die European Water Association, die sitzt auch in Hennef. Die haben wir 1981 gegründet. Und dann war natürlich DWA sozusagen eine schöne Reihe, IWA, EWA, DWA. Und seitdem heißen wir sozusagen DWA. Und wir sagen immer, wir machen alles außer Trinkwasser. So. Weil Trinkwasser und Gasversorgung in Deutschland ja dem DVGW ist. Und die machen, wie gesagt, Energie und Wasser. Aber wir machen nur Wasser und wir haben ja noch ein bisschen Abfall bei uns im Namen mit drin. Also Abfall, alles was mit flüssigen Abfällen ist, Galvanikabfälle, Deponien, Altlasten, Schutz von Altlasten, Abdichtungen von Deponien, diese ganzen Themen, die interessieren uns. Aber wir machen jetzt nicht Hausmüll oder Elektroschrott, das machen wir nicht.
Ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema. Hat ja nicht lange gedauert, zum Thema hinzuführen, denn das Thema dieses Podcasts, haben wir am Anfang gar nicht gesagt, ist nämlich, wir haben es ja schon gesehen, der Herr Heidebrecht kennt sich super aus in der Welt. Und zwar ist das Thema, was unterscheidet die deutsche Wasserwirtschaft von anderen Ländern? Ne? Ja. Das ist eigentlich die Frage. Und kann man eigentlich zur ersten Frage kommen? Zum Beispiel diese Normung, die wir ja viel machen bei uns in Deutschland. Ne? Da kannst du doch damals drauf eingehen, wie ist das bei uns im Vergleich zu USA, Welt, ich sag dritte Welt, will ich gar nicht sagen, aber ja, anderen Ländern halt.
Ja, genau. Mich hat immer interessiert, als ich in Wales war zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, die walisischen Kollegen haben mich mal rausgenommen, we go to the wastewater treatment plant. Da habe ich mich schon gefreut als junger Ingenieur. Und dann kamen wir da raus nach Port Talbot, war das, zwischen Cardiff und Swansea, Industriegebiet. Und dann zeigte er mir da eine Pumpstation und sage, wo ist denn hier die Kläranlage? Ja, this is a pumping station with a 2 kilometer long sea outfall. Da war ich als deutscher Ingenieur erstmal geschockt, weil ich kannte ich das nicht vom Studium her. Ich kannte immer, Kläranlage ist so ein Becken, da kommt Wasser zusammen und das wird gereinigt. Als ich nach Swansea kam, 1983, war Swansea komplett, die hatten große Höhlen dort, da haben sie das Abwasser zwischengespeichert und wenn die Ebbe rausging, dann ging das Abwasser mit raus.
So, und also mit der Ebbe wurde das Wasser quasi...
Das Abwasser rausgepumpt. Ja, die haben 5-6 Meter Tidenhub, also da saugt es schön raus.
Dann aber es wurde vorgereinigt mechanisch.
Nein, gar nichts.
Auch nicht? Also alles raus?
Alles raus. In der 82 ging alles raus. Alles raus. Komplett
krass,
raus.
Krass, oder? Krass.
Absolut, ich kann mich auch erinnern, ich war mal in Liverpool, wir hatten eine Exkursion in Liverpool auf der Kläranlage. Da war eine richtige Kläranlage. Aber der Klärschlamm wurde auf Schiffe verladen und dann in die schottische See gefahren und dann gingen die Luken auf und der ganze Klärschlamm wurde verklappt.
Muss man ja fast mal zu sagen, ne? Unsere Ausbildung, die wir machen in Deutschland, ne? Egal wie umweltfeindlich man eingestellt sein kann, aber egal wen man in Deutschland wahrscheinlich fragt und das erzählen würde, Wasser einfach so ins Meer pumpen, Abwasser, ne?
Ja, würde keiner glauben.
Würde jeder, egal wie umweltfeindlich man ist, würde man sagen, das geht nicht. Und das ist, glaube ich, ein Verdienst auch von der ganzen umweltpolitischen Bildung, was auch die DWA vielleicht auch macht und so weiter, ne?
Ja, wir haben ich bin 1956 geboren. 1957 kam das Wasserhaushaltsgesetz auf den Markt. Das ist 1960 ist dann an den Start gegangen. Unsere Regelwerke, die wir hier machen, die sind 1957 angefangen. Die ersten Regelwerke gegenüber Abwasser aus Molkereibetrieben und sowas. Also, dass die Erfahrungen aus Deutschland zusammenkommen und in Normung rein, das hat mit unserem WHG zu tun, Wasserhaushaltsgesetz. Weil da steht ja drin, es sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu benutzen und bei gefährlichen Stoffen der Stand der Technik. Und das ist, sag mal, die Grundlage, auf der wir arbeiten, dass wir letztendlich als Verbände, egal ob das DVGW und wir oder auch in der Elektroindustrie oder sonst wo, wir definieren den Stand der Technik über die Verbände, Selbstverwaltung der Branche. Wir warten nicht auf Vater Staat, dass die uns sagen, was wir dann da machen sollen. Und das ist einzigartig. Das kenne ich in keinem anderen Land. Ich war in England, wie gesagt, bei Wales. Als ich damals hinkam, als Beispiel, wurde gerade die Wasserwirtschaft privatisiert. Maggie Thatcher hat damals die gesamte britische Wasserwirtschaft kleingeschossen, sage ich jetzt mal. Ich war noch bei Streiks mit dabei und sowas, habe das mitgemacht. Und auch später war ich sehr häufig noch in England, Water Research Center in Swindon und so weiter. Also Maggie Thatcher hat das alles privatisiert. Und ich habe die Welsh Water in Tschechien getroffen, ich habe die in anderen Ländern getroffen. Nach 10, 15 Jahren mussten die dann alle wieder nach Hause, weil die so viel Geld verbrannt haben und die Privatisierung nichts gebracht hat. Also, und in England haben sich die 10 großen Betreiber, Severn Trent, England Water und so weiter, Thames Water, wenn die was standardisieren wollten, da gab es 10 Anrufe und dann haben die das untereinander gemacht. Das ist natürlich in Deutschland nicht möglich. Wir sind so kleinteilig. Wir haben ja 7.000 Abwasserbetriebe, 6.000 Trinkwasserbetriebe. Wir sind ja Königreiche, sage ich mal. Wenn ich Deutschland erklären muss auf den Messen, dann erkläre ich immer, das waren früher alles Königreiche. Bayern ganz besonders und die Preußen und so weiter. Wir waren Königreiche, wir haben Föderalismus. Und da muss es eine Organisation geben, die das Ganze, diese Synapsen schneidet. Was Indirektanleiter in Nordrhein-Westfalen ist, der Unterschied zum Indirektanleiter in Sachsen. Das macht die DWA. Das heißt, wir versuchen, den Föderalismus wieder ein bisschen zusammenzukriegen und die Normung zu machen. Das gelingt uns sehr gut in Deutschland. In Amerika, ich war 2015 in Amerika, habe die American Water Works Association besucht und unsere WEF-Kollegen. Habe da immer gefragt, was macht ihr in der Normung? Da ist nicht viel Abwassernormung. Im Trinkwasser hat die AWWA etwa 150 Normen. Die WEF-Kollegen, die machen Manuals, also Handreichungen. Aber richtige dicke, fette Standardisierung, so wie wir das kennen, machen wir nicht. Als ich bei der ATV anfing, da hat der Loas mich mal irgendwann gefragt, Rüdiger, kannst du mal in die europäische Normung reingehen? Sag ich, was ist denn das? Ja, weil natürlich Europa nicht nur den Euro langsam angefangen hat, sondern auch die europäische Normung. Und dann habe ich unsere Fachleute erstmal auf Englisch, weil ich war bei der DWA der Einzige, der damals vernünftig Englisch konnte, da haben sie mich losgeschickt. Und dann habe ich die 1610, die europäische Norm 1610 mitgemacht oder auch die 752, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. Diese Norm habe ich damals mit betreut. Und wir bringen von DWA-Seite, haben wir dann auch angefangen, Sachen ins Englische zu übersetzen, weil sonst kann das ja keiner lesen in Europa. Und bei CERN, bei TC 165, haben wir dann unsere Regelwerke eingebracht und haben dann sehr erfolgreich auch unsere Standards nach Europa mitgenommen. Wenn man sich andere Länder anguckt, ich war 2015 auch eine Dienstreise nach Russland, nach Moskau, mit Kollegen aus der Kanalsanierung und da habe ich einen Vortrag gehalten über die europäische Normung, eine Stunde lang und nachher habe ich dann die russischen, da waren Leute aus dem Innenministerium gefragt, wann habt ihr denn die letzte Normung gemacht? Da sagten die mir in den 70er Jahren aus dem Trinkwasserbereich, weil die Russen hatten früher ganz super Normen eigentlich, aber das ist ziemlich eingestellt worden. Die hatten auch super eine Ausbildung in Abwassertechnik. Aber das ist leider auch irgendwie abhandengekommen. Und deswegen, wenn man guckt in der Welt, wo gibt es jetzt Normen? Und ich bin auch öfters in China unterwegs, weil wir ja auch IFA, IE Expo China unterwegs sind seit 2004. Wir haben mit der Tongji-Universität sehr gute Kontakte. Und wir haben sehr viele Anrufe auch, können wir das übersetzen und können wir das übersetzen. Und das chinesische Normungsinstitut hat auch ein Twinning-Projekt gehabt mit dem DIN. Also China guckt sehr stark nach Deutschland. Anderes Beispiel, bei uns kam mal ein amerikanischer Soldat rein, hat ein paar englische Regelwerke gekauft. Dann hatte der ein paar Fachfragen und dann haben die den zu mir geschickt, weil die den nicht verstanden haben. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und gesagt, wieso kaufst du als amerikanischer Soldat, der bei der amerikanischen Armee ist, DWA-Regelwerke auf Englisch? Da sagte er, weil das so schön einfach ist. Dann nehme ich einen Taschenrechner. Und dann gehe ich da durch und dann bin ich in 2-3 Stunden fertig. Die amerikanischen Normungen, die da gibt, das ist viel zu, könnte ich hier, könnte ich da, werde ich nie fertig. Das war ein amerikanischer Sanitation Engineer von der Army, der halt die ganzen Abscheideanlagen und Kläranlagen auf den Army-Camps der Amerikaner gebaut hat, in Wiesbaden und überall. Und der ging durch die ganze Welt und war happy, dass er unsere Regelwerke mit hatte, weil die einfach wirklich super sind. Also unsere Regelwerke sind weltweit geliebt und geschätzt, sage ich mal. Ich kenne kein Land in der Welt, Österreich noch, Schweizer noch, die machen noch sowas. Aber ich kenne kein anderes Land, was so eine systematische Aufarbeitung des Know-hows hat, wie die DWA oder DVGW oder auch andere Fachverbände. Wir haben letztes Jahr 53 neue Regelwerke mit über 3.400 Seiten produziert. Das ist das frische Know-how allein des letzten Jahres. Wenn man das alles zusammentut, kriegt man ein Papierberg von 1,80 Meter, etwa 20.000 DIN A4 Seiten. Und die sind in 10 Jahren, sind die alle wieder frisch, weil wir immer wieder dran arbeiten. Und ein revoltierendes System, also immer wieder erfrischendes System, das kenne ich von keinem anderen Land der Welt. Und dass vor allen Dingen Leute ehrenamtlich bei uns arbeiten. Wir haben fast 2.500 Leute, die ehrenamtlich in 380 Gruppen sind. Wenn ich das irgendwelchen afrikanischen Gruppen oder anderen Leuten erzähle, die sind alle ehrenamtlich. Da sagen die immer, wieso machen die das? Mhm. Da sage ich, das ist das deutsche Wesen so ein bisschen, dass wir halt, wir wollen in der Gruppe zusammenarbeiten, wir wollen die Technologie voranbringen und wir sind ja froh, dass wir Technologie haben, weil wir sind eine Autobauernation und ich hoffe, dass unsere Autos immer die Bremsen richtig funktionieren. Sonst könnten wir nicht die Technologie verkaufen, die wir weltweit verkaufen. Also Deutschland, wir Deutschen, wir lieben Normung. Beim DIN haben wir über 35.000 Normen. Ich war in Jordanien unterwegs.
Werden wir da manchmal auch belächelt vom Ausland?
Ja,
also,
ja, das ist klar.
Weil du sagst, oh ja, was, habt ihr auch noch eine Norm, wie ihr euch den Hintern abwischen müsst?
Ja, ja, genau.
Kommen
manche
solche sagen, Sprüche dann auch, oder?
Ja, das kommt auch schon mal. Das kommt auch schon mal. Ihr müsst ja alles normen und so weiter. Aber letztendlich kommt, wenn man es ein bisschen erklärt, schon viel Bewunderung, sage ich mal. Ich war mit einem Kollegen vor 2 Jahren im Iran unterwegs, beim Ministry of Energy. Die haben auch ein Normungsinstitut dort. Und da haben wir Workshops gemacht, welche Normen macht der Iran, welche Normen machen wir, wie dick seid eure Normen, wie dick sind unsere Normen, wie lange dauern die?
Wer hat den längsten?
Was würden Sie denn sagen, wer von den Normen her am ehesten rankommt an Deutschland? Welches Land, wo Sie bisher waren?
Also die Österreicher sind recht fit da drin. Die Engländer haben gewisse, British Standard Institution haben auch eine lange Historie und auch die großen Verbände dort. Ist was in Frankreich ist alle Technologieentwicklung, Betriebsgeheimnisse von Viola oder General Lesot oder so. Also da kommt man kaum ran an die Sachen, die sind nicht öffentlich, das ist alles Betriebsgeheimnis. Also die Franzosen sind relativ zugeknüpft, sage ich mal.
Mhm. Ist ja komplett privatisiert denn da, ne?
Ja, die sind privatisiert. Warum sind die Franzosen warum haben die Franzosen so große Unternehmen? Als der Suezkanal gebaut worden ist, haben die eine staatliche Firma gebaut. Die war dann da. Seit Napoleon sind die Kommunen in Frankreich nicht mehr gebietsreformiert worden. Das heißt, es gibt ganz kleine Bürgermeister. Und die sind froh, wenn irgendein Großer kommt und denen die Sorgen abnimmt. Deswegen, wir haben ja die Gebietsreform in den 60er Jahren gehabt. Das heißt, wir haben Einheiten in Deutschland, die groß genug sind, die auch mal einen Ingenieur einstellen, die sich darum kümmern. Das ist ein Unterschied. Deswegen große Strukturen in Frankreich, zentralistisch sowieso, nicht föderalistisch, so wie wir in Deutschland sind. Ich war mal beim Verband in Paris, die haben 10 Mitarbeiter. Ja, Trinkwasser, Abwasser. Da haben wir eben mit dem DVGW zusammen 300, ja. Da haben die 10. Die sagen, ja, da sind ein paar große Unternehmen, wofür brauchen wir? Die machen das schon selber.
Wie ist das denn zum Beispiel in Frankreich? Sie sagten ja vorhin schon, in Russland wurde das damals intensiv ausgeübt, also zum Beispiel Ausbildungsberufe. Wie ist das zum Beispiel in Frankreich oder in anderen Ländern im Vergleich zu Deutschland? Wir hatten ja auch den Gast Hilmar Titsch bei uns im Podcast. Der hat so ein bisschen schon was darüber erzählt. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, wie da die Unterschiede sind von Land zu Land.
Ja, also wir haben als ATV damals, Herr Milicek war das, angefangen, den Fähr- und Entsorger zu kreieren. Der ist dann nach 12 Jahren Diskussion 1984 verordnet worden in Deutschland. Also seit 1984 haben wir Berufe in der Wasserwirtschaft. Frankreich hat auch einen Beruf, aber das ist verschult. Das heißt, da ist 2 Jahre, sind sie sozusagen in der Berufsschule, Vollzeit-Berufsschule.
Okay.
Auch in Israel zum Beispiel gibt es auch eine 2-jährige Wasserausbildung, aber rein in der Berufsschule, da sind dann Werkstätten da und dann dürfen sie das schon üben. Wenn es hochkommt, machen sie mal ein 3-wöchiges Praktikum irgendwo in der Praxis. Aber wir haben in Deutschland ja dieses duale Berufsausbildung. Da sind wir ja sehr stolz, dass das funktioniert. In der Regel sind die Leute nur einen Tag oder 2 Tage in der Berufsschule, der Rest sind sie in der Praxis. Und Da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir sowas haben und dass das funktioniert. Wir haben 330 Ausbildungsberufe in Deutschland. 330. In Jordanien gibt es 10 Ausbildungsberufe. Also von daher haben wir auch eine hohe berufliche, handwerkliche und industrielle Ausbildung. Wir haben Handwerksbetriebe und wir haben Industriebetriebe und da wird die Ausbildung stattfinden. Das heißt, wenn es hochkommt, in Amerika gibt es gar keine Berufsausbildung. Was das? Da gibt es mal hier und da ein College, die machen mal 3 Monate einen Kurs und dann war es das. Die Kollegen, die Pumpen und neue Technologie verkaufen in Amerika, die sagen immer, wenn so ein amerikanischer Betreiber eine Pumpe hat, dann will er immer die gleiche haben, weil die kennt er. Der will nichts Neues haben. Also das ist ganz schwierig, wenn sie nicht gut ausgebildetes Personal haben. Die wollen die sich nicht verändern und dann kriegen sie auch ihre neuen Technologien, Innovationen gar nicht über den Tellerrand. Wir sind gerade dabei, die UT-Berufe, die 4 umwelttechnischen Berufe zu erneuern. Ich bin auch die treibende Kraft dabei. Wir haben 2018 noch einen Workshop gemacht mit vielen Leuten. Wir haben Umfragen gemacht. Corona hat uns jetzt ausgebremst, aber wir sind dabei, die Berufe wieder neu zu ordnen. Aufgrund der Digitalisierung müssen wir die 4 umwelttechnischen Berufe neu anpassen. Und wir sind auch dabei, den Wasserbauer, das ist auch ein Wunsch von uns, den Wasserbauer demnächst, der ist jetzt 17 Jahre alt, die Verordnung, auch den wieder anzupassen auf die neuen Anforderungen. Auch das ist ein System, wo Experten zusammenkommen und sich zusammensetzen und sagen, ja, was müssen die denn überhaupt lernen?
Ja.
Das ist in vielen Ländern der Welt nicht der Fall. In Vietnam gibt es jetzt eine Ausbildung, Fachkraft für Abwassertechnik. Da hatte ich auch mal, war ich von der GIZ gefragt worden, eine Fact-Finding-Mission zu machen. Das ist jetzt aber auch schon 6-7 Jahre her. War ich eine Woche in Vietnam und habe geguckt, welche Ausbildung da ist. Und mittlerweile gibt es die ersten Auszubildenden, die fertig geworden sind in Vietnam. Und mittlerweile hat die GIZ auch eine Upscaling, also es wird über ganz Vietnam verteilt. Und da waren zum Beispiel World Skills, wo Sie das gerade ansprechen, waren die vietnamesischen Kollegen, der Berufsschullehrer und auch einer seiner Auszubildenden war ja letztes Jahr 2019 in Kasan. Ich war auch in Kasan und habe da die Pressearbeit gemacht und die haben einen super Job gemacht. Also da hat die GEZ wirklich einen super Job gemacht in Vietnam, dass die Fachkräfte für Abwassertechnik da eingeführt werden.
Ich habe mal eine Frage. Wie ist das eigentlich? Wir sprechen ja jetzt gerade über die Ausbildung in den verschiedenen Ländern. In Deutschland gibt es ja diesen Fachkräftemangel, auch wie in der Wasserwirtschaft. Ich kenne das von vielen Verbänden, wo Leute gesucht werden, die finden wenig Leute. Ist das denn, ich sag mal, in den anderen Ländern anders? Haben die da solche Mangelerscheinungen oder finden die einfach Leute für die Wasserwirtschaft?
Es ist so, wir haben in Europa gibt es 25.000 Kläranlagen. In Deutschland gibt es 9.150 so ungefähr. Also man kann sagen, wir haben von daher, Deutschland ist auch eines der größten Länder mit 83 Millionen. Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier haben alle etwa 60 Millionen Menschen, Polen 40 Millionen. Also da ist natürlich die Frage, wie viele Menschen brauchen wir? Für unsere 9.100 Kläranlagen brauchen wir natürlich gut qualifizierte Leute. 4. Reinigungsstufe diskutieren wir, weitergehende Abwasserreinigung. In England wird sehr stark diskutiert, ich war letztes Jahr in Birmingham im Februar, wird noch schwer, ganz stark diskutiert, Phosphorentfernung auf Kläranlagen. Da sind wir schon längst durch, das Thema ist abgehakt bei uns. Mhm. 4. Reinigungsstufe wird in England, auf dem ganzen Kongress habe ich nicht einmal das Wort gehört. Ich habe mich mit anderen deutschen Kollegen auch ausgetauscht. Der eine war da, der wollte wissen, ob da ein Markt ist. Ich sagte, ist noch nicht so weit. Also von daher haben wir eine hohe Technologie. Es arbeiten etwa Trinkwasser, Abwasser, etwa 90.000 Leute in Betrieben. Die Branche selber, 250.000 Leute, die in dem Wassersektor arbeiten. Und wir sind, die deutsche Wasserwirtschaft ist nach dem Bergbau die älteste Branche in Deutschland. Die älteste Branche nach dem Bergbau. Wir haben alle in den 80er Jahren, wurde ja viel gebaut. Der Töpfer, unser Professor Töpfer, unser Umweltminister, ist ja damals in den Rhein gesprungen. Die Robben waren damals, sind gestorben. Sandoz war damals der Unfall in Basel, mit dem, wo das ganze Feuerlöschwasser da rein ist. Der Rhein war tot. Da wurde viel investiert. Da wurden auch viele Leute eingestellt damals. Und ich wurde auch 1985 eingestellt. So, jetzt langsam gehe ich in Rente. Der Babyboom war 1962, war der Babyboom-Peak. Das heißt, diese Leute aus dem Babyboomer-Zeit, in den 80er Jahren eingestellt, die gehen jetzt in den nächsten 5 Jahren bis 10 Jahren, geht ein Drittel unserer wasserwirtschaftlichen Leute in Rente. Mhm. Das heißt, der Druck in unserem Sektor ist immens. Das ist in anderen Ländern nicht so der Fall, so extrem.
Mhm. Mal eine Frage. Wir sind ja gerade darauf eingegangen, verschiedene Länder, unterschiedliche Anforderungen. Aus welchem Wasserhahn würden Sie eigentlich am ehesten trinken nach Deutschland?
Also in Deutschland würde ich trinken, auch in Österreich, würde es auch in Dänemark und Schweden machen. In England würde ich es nicht machen. Frankreich im ländlichen Bereich vielleicht eher. Ansonsten würde ich es nicht machen. Ich habe viele Delegationen und Ausländer betreut immer hier. Und dann sage ich denen immer zuerst, also hier könnt ihr in Deutschland aus dem Wasserhahn trinken. Das glauben die immer erstmal nicht. Das geht aber. In Deutschland sind wir da sauber, sage ich mal. Wir haben 18% unserer Fläche in Deutschland sind Wasserschutzgebiete. 18%. Wir haben Wasserschutzgebiete. In vielen Ländern der Welt gibt es überhaupt gar keine Wasserschutzgebiete. In anderen Ländern, auch ich habe mal ein Gespräch geführt mit dem Kollegen aus Shanghai, Planungsbüro, sage ich, ist das überhaupt ein Ziel von euch, dass man aus dem Wasser antrinkt? Da sagt er, nee, wer Wasser trinken will aus dem Wasser, der soll, wer Wasser trinken will, der soll in den Laden gehen und sich so eine Flasche kaufen. Das ist gar nicht ein Ziel, das ist gar nicht ausgemacht. Das ist in vielen Ländern nicht das Ziel, Wasser aus dem Wasser anzutrinken.
In Europa ist es denn auch das, ist es denn auch das Ziel, in Flüssen baden zu gehen in anderen Ländern? Oder?
Ja, ich weiß nicht, in welchen Ländern Sie schon unterwegs waren, wo Sie, sagen Sie mir, ein Land in der Welt, wo man wie München, nehmen wir mal München, ein schöner Tag in München im Sommer, da liegen 50.000 Leute an der Isar. Mhm. Sagen Sie mir, ein Land in der Welt, Rom, der Tiber, Paris, die Seine, haben Sie da schon mal Leute gesehen, die geschwommen sind da?
Nee, da würde ich auch nicht schwimmen gehen.
In Prag ist auch die Moll, wie heißt der Moller, glaube ich.
Möller, ja.
Ja, würde ich auch nicht machen. So, obwohl die Kläranlage da mittendrin ist, auf der Insel. Also es gibt wenig Länder, auch in der Themse würde ich nicht schwimmen. Also von daher ist, da beneiden uns die Länder, wenn die nach Deutschland kommen und sehen, die Leute schwimmen. Wir haben natürlich, wenn wir bei der Isar bleiben, wir haben natürlich auch, ich habe mir das Regenrückhaltebecken in München angeguckt, das ist eins der größten in Europa. Das ist riesig, da habe ich gestaunt. Das ist zwei Fußballfelder übereinander. Das ist das Regenrückhaltebecken. Wenn es also an einem schönen Sommertag ein Gewitter kommt in München, da geht kein Präservativ über den Auslauf raus, Notauslauf. Ja? Das bleibt alles drin im System. Wir haben in Deutschland 50.000 Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken in unser System eingebaut. Gehen Sie mal nach Shanghai. Ich hatte das mit Kollegen in Shanghai diskutiert. Wenn es da regnet, dann sind die Deckel gleich Springbrunnen.
Ja. Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Wir sprechen ja jetzt immer wieder von Misch- und Trennsystemen, auch hier im Podcast. Wie ist das in anderen Ländern? Haben die hauptsächlich Trennsysteme, Mischsysteme? Wie ist das zum Beispiel in England oder wie ist das in Frankreich oder in Amerika?
England ist sehr stark Mischsystem, weil die Engländer haben natürlich angefangen mit der Abwassertechnik, auch das Belebschlammverfahren kommt aus Manchester. Das ist viel Mischsystem, weil die auch sehr alte Systeme haben. Also England ist sehr stark Misch, England ist auch sehr hügelig. Ganz klar. Ich glaube, heutzutage bauen die auch mehr Trennsystem. Wenn man was Neues baut, macht man in der Regel ja Trennsystem. Wir haben ja den Mischwasser-Äquator, der läuft so bei Mainz durch Deutschland durch. Das heißt, nördlich von Mainz ist so mehr Trennsystem, südlich von Mainz.
Verschiebt sich doch immer weiter südlich, habe ich mal gelesen.
Ja, ja, das ist, wenn man was Neues baut, macht man heute eigentlich. Wir haben in der europäischen Normung auch lange diskutiert, es gibt ja modifizierte Trennsysteme, modifizierte Mischsysteme. Ja. Also von daher sind alle vier Systeme da, aber letztendlich wollen wir ja, dass das saubere Wasser eigentlich erst gerne nicht raus in den Kanal reingeht. Und wir haben früher, als wir die Regenüberlaufbecken, als ich noch in der Behörde war, haben wir mit LWR Flut damals gerechnet, haben wir gesagt, 80% des Wassers, was im Kanal ist, soll im Kanal bleiben und nur 20% abschlagen. Und dann gab es dann Programme, die das dann berechnet haben. Mhm. Und wir haben ganz viel, in den 80er Jahren ganz viele Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken gebaut. Das gibt es zum Beispiel in anderen Ländern auch nicht. Wenn wir gerade bei den Unterschieden sind, ich war in Birmingham und dann haben die mich gefragt, was ist denn mit ihren Fettbergen in ihrer Kanalisation? Da habe ich die erstmal angeguckt und gesagt, Fettberge in der Kanalisation? Ich verstehe die Frage nicht. Dann habe ich mal gelesen, dass in London da irgendwo 7 Tonnen dicke Fett und Fließtücher Klos mitten in London war und auch in Australien, überall gibt es das. Und ich war auf einer Konferenz eingeladen, da ging es nur um das Thema in Amsterdam. Und dann habe ich erstmal nochmal gesagt, wir haben in Deutschland Abscheider. Abscheider sind verpflichtend. Nach jeder Großküche, nach jedem Restaurant müssen wir Abscheider bauen. In England, ich habe einen Vortrag von McDonald's England gehört, da haben die das jetzt freiwillig eingeführt. Es ist nicht verpflichtet, einen Abscheider zu haben.
Ach, krass.
Und dann haben sie natürlich die Fettberge. Und wenn sie dann die Engländer wissen, dass die Engländer sehr häufig die Feuerwehrstrategien bei der Kanalreinigung einführen, also sie warten so lange, bis das Telefon geht, dann können diese Fettberge sich wunderbar aufbauen. Das machen wir in Deutschland nicht. In der Regel ist die Kanalreinigung, Kanalinspektion verpflichtend. Kanalinspektion, alle 10 Jahre werden bei uns in den Kommunen die Kanäle befahren. Ich habe eine Masterarbeit betreut jetzt. Ich mache noch nebenbei Lehrbeauftragung in Köln. Kanalinspektion in Jordanien, da guckt keiner rein in die Kanalisation. Will keiner wissen, was da drin ist. Hm. Da gibt es schon sehr viele Unterschiede in den Einzelländern.
Wenn man jetzt von den Kanälen, wir haben jetzt eben gerade über die Kanäle gesprochen, wenn man jetzt über die kläranlagentechnischen Verfahren schaut, gibt es da auch große Unterschiede zwischen den Ländern?
Ja gut, wir haben damals gelernt erstmal von den Engländern. Also William Lindley hat in Hamburg die Kanalisation und Trinkwasser eingeführt. Das heißt, die englischen Ingenieure sind nach Deutschland gekommen, uns erstmal zu erklären, wie das funktioniert mit der Abwassertechnik.
Es gibt ja in Deutschland auch noch einige Städte, wie zum Beispiel Coburg und so, die ja englische Herzogtümer waren, die ja auch noch englische Kanalisation haben, sogar in Deutschland, ne?
Ja, also die Engländer haben uns erstmal beigebracht, wie das funktioniert. Da sind wir ganz dankbar dafür, dass die Engländer uns das beigebracht haben. Und auch das Belebungsverfahren, wie gesagt, war in Manchester. Wir haben vor ein paar Jahren 100 Jahre Belebungsverfahren gefeiert. Beim Ruhrverband gab es eine IWR-Tagung. Also da haben wir viel gelernt. Trickling-Filter, Tropfkörper, typisches englisches Verfahren. Jetzt haben sich die Verfahren natürlich weiterentwickelt. Ja. Franzosen haben auch, was die Kläranlagentechnik angeht, die großen Firmen, von denen wir gerade sprachen, haben natürlich auch ihre Technologie. Biofilmreaktoren und solche Sachen sind auch sehr stark aus Frankreich gekommen. Also ich glaube, was die Belebtverfahren angeht, was das Verfahrenstechnik angeht, das ist schon relativ gleich von den verschiedenen Ländern. Die IWA, International Water Association, hat auch eine Arbeitsgruppe große Kläranlagen. Gibt es auch eine Tagung alle paar Jahre. Da wird sich sehr stark ausgetauscht. Da sehe ich jetzt keinen so einen großen Unterschied, sag ich mal. Was jetzt die Klärtechnik angeht. Wo wir einen neuen Weg gehen in Deutschland, ist die Klärschlammverbrennung. Wir haben 2018 die Klärschlammverordnung novelliert, nach 10 Jahren Diskussion. Es geht in die Verbrennung rein. Und da gucken mich die Kollegen aus dem Ausland an und sagen, wieso verbrennt ihr? Wir schmeißen unsere Klärschlamm auf die Deponie oder auf die Felder. Jetzt verbrennt ihr das ganze Zeug. Was soll das denn werden? Also da macht Deutschland jetzt eigentlich einen ziemlichen Alleingang im Moment. Aber ich finde den gut und unterstütze das auch. Wir wollen ja Phosphorrückgewinnung machen, weil Phosphor ist ein endliches Produkt. Wir kriegen das aus Marokko, Jordanien, China. Das wird auch nicht immer sauberer, das wird eher dreckiger, das Zeug, was wir da kriegen. Von daher wollen wir 50% unseres Phosphors eigentlich rückgewinnen. Und der Weg ist beschritten und die Kläranlagen sind jetzt überall dabei, neue Klärschlammverbrennungsanlagen zu bauen in Deutschland. Und die nächsten 10 Jahre, denke ich, werden dann noch, wir haben jetzt gerade so um die 30 Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen in Deutschland. Das wird auf 40, 50 hochgehen in den nächsten 10 Jahren.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, du hast ja mega viel jetzt erzählt zu international und so weiter. Und wir hatten ja auch mit dem Hilmar gesprochen, wenn man jetzt Praktiker ist, dann kann man bei der World Skills Challenge mitmachen. Auch da können wir auf die Folge mit dem Hilmar Tetsch verweisen, die ja vor kurzem online gegangen ist. Was würdest du jemandem empfehlen? Also du bist ja wirklich ein Globetrotter, das beeindruckt ja schon. Aber jetzt sag mal, es gibt hier auch Leute, die sagen, ah, das hört sich total interessant an. Wie kann ich ins Ausland, wie kann ich da mitmachen, wie kann ich da teilhaben? Was kann man da machen? Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, Deutschland ist mir auf Dauer zu langweilig, alleine nur, ich will auch in die Welt. Welche Möglichkeiten gibt es?
Also erstmal 2-3 Jahre Deutschland-Erfahrung machen, also direkt als Frischling. Wenn einer direkt vom Abitur kommt, gibt es die Organisation Weltwärts, heißt die. Weltwärts, das gibt es bei den Kirchen häufig, wird vom BMZ finanziert. Da kann man für ein Jahr nach dem Abi sozusagen gleich mal raus. Das ist eine Möglichkeit, erstmal zu schnuppern, wenn ich direkt ein Abi mache. Ansonsten Berufsausbildung machen. Ob jetzt Meister, also berufliche oder akademische Seite, 2 Jahre, 3 Jahre in Deutschland arbeiten, damit man mal gesehen hat, wie ist das in Deutschland und auch sein Netzwerk aufbaut. Weil es ist einfacher, rauszugehen, als wiederzukommen. Wiederzukommen ist schwieriger. Habe ich selber erlebt. Also rausgehen, oh toll, 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 und dann komme ich wieder in die alte Mühle rein, muss ich mich wieder hier gleich finden. Deswegen da. Das nächste ist, es gibt der AGDD, Arbeitsgemeinschaft der Dienste, die sitzen in Bonn, die beraten Leute, die rausgehen wollen. Und die haben auch eine Webseite, wenn ich da drauf gehe, aggd.de, da gibt es E-Post oder E-Post heißt das. Das ist eine Webseite für alle Stellenanzeigen, die mit der Entwicklungszusammenarbeit zu tun haben. Also GIZ, KfW, die Kirchen und so weiter. Da kann ich auf die Webseite gehen und gucken, was da gibt. Dann gibt es ich war ja vorher beim DED, beim Deutschen Entwicklungsdienst. Und die sind fusioniert von der GTZ, Invent und DED, dann zur GEIZ und zu Engagement Global. Und dann will ich auf die Webseiten dort gehen. Entwicklungshelfer kann man auch noch bei der GIZ werden. Jetzt die Tage habe ich gerade gesehen noch, ich bin da in so einem Verteiler drin, suchte man einen Entwicklungshelfer für Bolivien. Also wenn einer jetzt berufliche Bildung, da wird nämlich der Beruf eingeführt, Fachkraft für Abwassertechnik in Bolivien. Da wird jetzt jemand gesucht, der Berufserfahrung hat, der weiß, was die umwelttechnischen Berufe sind, pädagogisch-didaktisch vielleicht noch ein bisschen was drauf und Spaß hat, da suchen die gerade eine Stelle. Also man könnte jetzt mit 2-3 Jahren Berufserfahrung, wenn man dann auch Spanisch kann, umso besser, könnte man sich jetzt beim DED bei der GEZ bewerben auf eine Entwicklungshelferposition. Also versuchen rauszugehen über die GEZ oder über die Kirchen, da gibt es auch viele Organisationen, die das machen und Erfahrung sammeln. Die Zeiten haben sich natürlich ein bisschen geändert auch. Früher hieß es immer, wir müssen rausgehen, weil die haben nicht die Fachkräfte da draußen. In Nepal zum Beispiel. Wir haben keine Hydrologen in Nepal. Das stimmt heute nicht mehr. Wir haben gut ausgebildete Nepalis, die in Russland studiert haben, in Indien studiert haben. Also die brauchen uns jetzt den ganz normalen kleinen Ingenieur eigentlich nicht mehr. Da haben die genug Leute. Wir haben selber in Deutschland, wir laden ja immer Stipendiaten ein. Ich war auch beim DAD lange Jahre dabei und betreue die auch teilweise noch. Wir kriegen viele Ausländer nach Deutschland, die studieren hier in Deutschland und gehen dann auch wieder zurück. Also Fachkräfte draußen gibt es viel. Aber die Firmen zum Beispiel, jede große Firma, ob das Vilo ist, Endres und Hauser oder wie auch immer, brauchen natürlich auch Leute, die Englisch können, die Interesse haben, die Auslandserfahrung haben. Auch da bei den Firmen, die international tätig sind, anklopfen und fragen, ich habe Interesse, wie sieht es denn aus? Also das sind so die zwei Möglichkeiten, über die GIZ als Entwicklungshelfer rauszugehen. Als Experte kommt man da in der Regel erst an, wenn man ein paar Jahre Berufserfahrung hat. Und dann haben wir noch etwa so 10, 15 Consultant-Firmen wie Gopa oder Gitec, die auch international, Fichtner, das sind in den internationaler tätige Firmen. Die suchen natürlich auch Leute, die Sweco ist ja auch, der Name ist ja gerade gefallen, eine schwedische Consultant-Firma, die weltweit tätig ist. Das sind natürlich auch Firmen, die Leute suchen, die auch Spaß haben, mal nach links und rechts zu gucken.
Also es gibt viele Möglichkeiten, du hast ja schon gesagt, dass unsere Technik in der Welt ja beliebt ist, sage ich jetzt mal. Und da kann man natürlich viel wahrscheinlich ins Ausland exportieren auf verschiedene Art und Weisen.
Vor allen Dingen auch gerade die Fachkräfte für Abwassertechnik. Wie gesagt, das gibt es ja kaum im Ausland. Oder so ein Abwassermeister, ja. Es gibt so ein paar Abwassermeister, die also auch durch die Welt tingeln, gerade bei den Consultants unterwegs sind, weil die richtigen Praktiker, ja, die sind natürlich gern gesehen da draußen.
Mhm. Ich war mal übrigens auf einer Veranstaltung, da ging es auch wirklich um das Thema, nicht irgendwie, ich sag mal, in dritte Weltländer zu investieren, sondern danach auch die technischen Anlagen zu betreiben. Und wer weiß das besser als ein Abwassermeister oder als eine Fachkraft für Abwassertechnik, ne? Und genau. Da suchen auch gerade diese Beratungsfirmen nicht nur, ich sag mal, Leute, die auf dem akademischen Grad irgendwas unterrichten können, sondern genau diese Praktiker, ne? Und die werden da händeringend jetzt auch mittlerweile gesucht, weil wir in diese Fördermittel vom Betrieb auch reingehen.
Genau, also es gibt, Deutschland ist ja einer der zweit- oder drittgrößte Geldgeber im Wassersektor weltweit. Nach den Amerikanern geben wir das meiste Geld in der bilateralen Zusammenarbeit aus. Das heißt, die KfW baut ganz viele Kläranlagen, zum Beispiel in Albanien jetzt gerade, ja. Und ich war in Montenegro für die KfW. Die KfW baute auch in Montenegro ganz viele neue Kläranlagen. Albanien und Montenegro sind Länder, die in die EU wollen. Die müssen aber ihren Umweltstandard verbessern, weil die leiten wirklich noch ein ins Meer und das kann ja nicht sein. Und da werden natürlich auch Praktiker gesucht. Die deutsche Firma WTE zum Beispiel, privater Betreiber aus Essen, kenne ich auch einige Leute, die haben Kuwait zum Beispiel, machen die jetzt, ja. Also solche Firmen suchen natürlich auch händeringend dann Praktiker, die auch bereit sind, mal rauszugehen, die Sprache auf Sprache Lust haben, wenn sie es noch nicht können, dann lernen können und auch flexibel sind. Also das sind, da solche Firmen suchen, oder Remondis ist auch international unterwegs. Also solche Praktika werden schon gesucht. Da ist schon Markt, sage ich mal, für junge Leute, die unternehmungslustig sind. Wie gesagt, aber erstmal in Deutschland mal 1, 2, 3 Jahre arbeiten, weil die Schwierigkeit ist, nachher wieder reinzukommen. Das ist nicht die Schwierigkeit, rauszugehen, glaube ich.
Jetzt haben wir das ja so ein bisschen auch, ich sag mal, weltweit abgegrenzt, wo da die Unterschiede sind. Was würden Sie denn sagen? Wir sprechen ja auch hier mal im Abwassertalk darüber, wie ist das in Norddeutschland, wie ist das in Süddeutschland? Und können Sie mal Ihre Sicht der Dinge sagen, wie Sie die norddeutsche und die süddeutsche Wasserwirtschaft oder Abwasserwirtschaft einschätzen oder kategorisieren würden?
Im Hinblick auf ins Ausland gehen oder in Deutschland arbeiten?
In Deutsch, ja, genau.
Also erstmal für nochmal Ausland. Also ich habe sehr viele Leute aus Baden-Württemberg beim DED gesehen und weniger aus dem kühlen Norden, sage ich mal. Mhm. Also die Süddeutschen aus Baden-Württemberg, Stuttgarter Raum, sind sehr viele Leute und international unterwegs. Das hat mich selber gewundert. Also da gibt es garantiert auch eine Statistik. Ansonsten, was hier natürlich der Norden von der Topografie ist flach natürlich. Das heißt, Sie haben ja schon drüber gesprochen, da ist sehr viel Trennsystem. Ganz klar, wir haben im Norden auch die Wasserverbände sehr stark, also die ganzen Bodenverbände, die Wasserverbände, die auch die Drainagen und Entwässerung dort machen müssen, auch die Bäche und so weiter. Das ist eine ganz andere Struktur als jetzt in NRW, sage ich mal, wo wir die großen sondergesetzlichen Verbände haben. In Rheinland-Pfalz haben wir Eigenbetriebe. Wir haben in Bayern 3000 Wasserversorger. 3000 Wasserversorger von 6000 Wasserversorgern insgesamt. Also da sieht man schon, wie kleinteilig die Trinkwasserversorgung in Bayern ist. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auf der Abwasserseite genauso. Also es gibt sehr unterschiedliche Strukturen. Im Osten, sage ich mal, hatten wir, also als ich zurückkam von Nepal, war ja die Wende. Und als ich bei der ATV anfing, eins meiner ersten Jobs, gehen wir nach Friedrichsroda. Da machen wir einen Regelwerkskurs. Da sitzen die DDR-Ingenieure und sollen jetzt mal das DWA-Regelwerk lernen. Das war für mich ein Kulturschock. Ich war zwar aus Nepal gewohnt, mit fremden Sprachen umzugehen, aber ich habe gedacht, wir sprechen die gleiche Sprache. Das war aber nicht so. Ich habe das moderiert, die Session mit 100 Leuten, da wurde nicht eine Frage gestellt. Ja. Also das war schon eine spannende Erfahrung. Das hat aber, sag mal, das haben wir das gleiche einmal 5 Jahre später gemacht.
Im Osten gab es aber schon auch eine Normung, das hieß TGL-Normung, ne?
Damals. Ja, die hat eine super Normung im Osten. Und jetzt stellt man sich vor, wenn ich jetzt hier mit 60 noch plötzlich jetzt eine ganz andere Normung lernen müsste, ich würde es nicht machen.
Ich dachte, also, die Wessis wieder, die wollen uns jetzt wieder was
lernen. So alte Bäume verpflanzt man nicht, oder wie war das?
Wir hatten da 5, 6 Wessis-Professoren eingeflogen, sozusagen einfahren lassen. Und dann 100 Ossis sozusagen, und das waren Crash der Kulturen, sage ich mal. Das muss man wirklich, direkt nach der Wende war das so. Und mir haben die Ingenieure leid getan, die halt 30, 40 Jahre die alten Sachen kannten und jetzt plötzlich die DWA-Regelwerke sich da, also ich glaube, wir haben von verschiedenen Sachen gesprochen, glaube ich, damals, obwohl wir beide Deutsch gesprochen haben.
Ja. War das Ihre aufregendste Veranstaltung bisher?
Also die Friedrichsroda-Veranstaltung damals, das war in so einem Tanzsaal, so, wo noch eine Bühne vorne war. Wir standen also wirklich auf so einer Volksbühne, ja. Also das war schon beeindruckend, weil es gab nicht so viele große Räume direkt nach der Wende. Und das war schon beeindruckend, sag ich mal. Wir haben mit Polen, Tschechien, Ungarn so Projekte gehabt, als sie in die EU wollten, hatten wir Geld, 2 Millionen Euro damals, und haben dann auch viele deutsch-polnische Workshops gemacht. Also die Kläranlage in Polen, das war auch schon spannend, sag ich mal. Das war, wie gesagt, aber auch schon auch 20 Jahre her. Da hat sich sehr, sehr viel getan.
Ja, willst du noch irgendwie, also wir haben ja jetzt schon eine Stunde gesprochen, das ist ja immer so unsere Zeit im Podcast. Ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen super Überblick mal so bekommen, so wie ist das in Deutschland, wie ist das in der Welt. Und ihr wählt ja alle, wenn ihr das jetzt hier aufhört zu hören, wählt ihr alle gleich den englischsprachigen Podcast euch nochmal reinziehen. Wastewater Talk. Findet ihr dann auch. Ja. Da findet ihr das Gleiche, was wir, oder ja, wir hoffen, dass wir es ziemlich gleich hinbekommen. Nochmal in Englisch. Und da könnt ihr auch nochmal reinhören. Aber Rüdiger, jetzt zum Abschluss vielleicht. Was sollten wir vielleicht so zum Ende als Fazit ziehen nach der Stunde?
Fazit sollten wir ziehen. Nicht alles, was wir in Deutschland haben, sollten wir als selbstverständlich hinnehmen, sondern auch mal reflektieren, warum ist das so? Wie wir das sind. Ich habe erst gelernt, dass ich Deutscher bin, nachdem ich gesehen habe, wie es woanders anders ist, weil ich gesagt habe, wieso ist das denn anders? Und ich bin froh, dass wir so sind, wie wir sind und dass ich jetzt auch in Corona-Zeiten auch hier in Deutschland bin und nicht woanders. Das ist schon super, sage ich mal. Deswegen, wir leben auf der Insel der Glückseligen, sage ich immer. Und das wissen viele Leute nicht zu schätzen. Also zufrieden sein mit dem, was da ist, und auch dankbar sein, was wir hier in Deutschland haben, finde ich sehr wichtig. Und wir müssen aber eine Zahl, die erzähle ich immer jungen Menschen, 80% der Abwassermenge in der Welt wird nicht gereinigt. 80%. Und es gibt viel zu tun. Meine Generation hat das nicht geschafft. Wir haben die Trinkwassersachen vorangebracht. Wir haben auch ein bisschen Abwasser vorangebracht in Deutschland, in Europa. In Swansea, um das nochmal abzuschließen, haben mittlerweile eine super Kläranlage. Ja? Also das wurde in 80er Jahren, 86, 87 dann gebaut. Also wir haben viel geschafft in Europa, aber die meisten Menschen wohnen in Asien. Es wachsen momentan 4 Milliarden Menschen in Afrika gerade ran. Also wir haben viel zu tun, und kommen Sie zu IFAD, gucken sich die Nationen an, reisen Sie, fragen Sie, Reisen bildet, kann ich nur empfehlen. Also munter sein und gucken, was los ist, und Spaß haben an der Arbeit. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig.
Es ist einfach unglaublich, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum, wie kurzweilig die Zeit vergangen ist, weil das ist mega interessant, was Sie da einfach alles erzählen. Aber ich habe nochmal 5 Fragen mitgebracht. 5 kurze Fragen, die ja. Normale Fragen, die Sie bitte mal kurz beantworten, ja? Ja. Mal gucken.
Aber kurz, Rüdiger, kurz.
Ganz kurz.
Was war für Sie eine der beeindruckendsten Innovationen der letzten 30 Jahre in der gesamten Wasserwirtschaft?
Beeindruckend. Also die Kanalinspektion finde ich ganz super. Die Panorama von IBAG, solche Sachen, das gibt es sonst nichts in der Welt, sage ich mal. Solche in der Kanalisationstechnik finde ich spannend. Ich finde Drohnen finde ich zum Beispiel ganz toll. Drohnen in der Wasserwirtschaft haben wir letztens
Seminar gemacht. Können wir auch mal verlinken.
Drohnen in der Wasserwirtschaft, haben wir letztens Seminar mit 130 Leuten gemacht. Was nutzt man denn da? Tolle Innovation, da ist noch viel Musik drin, sage ich mal. Wir haben Technik, das ist schon spannend. Ich wollte es ja kurz machen.
Ja, genau, ich habe die nächste Frage noch. Also von daher, was sollte zum Beispiel Deutschland sich noch von anderen Ländern abgucken in der Wasserwirtschaft? Wasser- und Abwasserwirtschaft fasse ich immer zusammen, ne?
Ja, abgucken, wie gesagt, die Technik ist da, und wir Deutschen sollten auch, wie gesagt, Erneuerungen der Regeln, des Know-hows, das geht ja immer schneller, das Know-how, ja. Das müssen wir ja immer weiter vorantreiben. Das, glaube ich, ist eine spannende Sache, die wir hier in Deutschland entwickelt haben. Das kann man natürlich nicht so einfach 1:1 in andere Länder übertragen, aber das ist eine spannende Sache. Wir als Deutsche sollten gucken, dass das, was wir hier machen, auch stärker internationalisieren. Wir gucken immer nur, was macht Bayern, was macht Niedersachsen. Wir sollten auch gucken, welches Know-how wir haben und was wir auch international einbringen können. Da haben wir ein bisschen was zu erzählen, und das sollten wir auch erzählen.
Okay. Dann noch die dritte Frage. Welche Person, Sie haben wahrscheinlich schon viele Personen in der Wasserwirtschaft kennengelernt, war für Sie die beeindruckendste oder eine der beeindruckendsten?
Eine der beeindruckendsten ist Jiří Vana aus Tschechien, Professor dort an einem chemischen Institut. Ein super toller Typ, mit dem wir sehr viele Sachen gemacht haben, und ein hervorragender Fachmann und ein wirklich netter Kerl und ein toller anderer Kollege, Karoli Kovac aus Ungarn, eigenes Ingenieurbüro, total smart, spricht fließend Deutsch, der ist auch der Präsident dort des ungarischen Verbandes. Das sind so 2 Leute, die ich jetzt international gleich sage, das sind super Leute, die kann ich nur empfehlen. Wenn Sie da einen Vortrag hören, gehen Sie hin.
Dann habe ich nochmal 2 absolute oder 2 geschlossene Fragen. Zentrale oder dezentrale Abwasserableitung?
Das kann man so nicht beantworten. Okay, gut. In China ist dezentral 100.000 Einwohner, ja. Also das können Sie so nicht beantworten. Es gibt einen Grund dafür, dass wir dezentral kleine Anlagen machen. Es gibt aber auch Gründe dafür. Das hängt davon ab, wo Sie sind. Im Moment ist ja der Trend in Deutschland, dass wir die kleinen Anlagen zumachen und überpumpen. Deswegen haben wir ja auch einen Rückgang von 9.500 Anlagen auf 9.100 Anlagen. Es wird noch weiter runtergehen, sicherlich auf 8.500 Anlagen. Das ist der Trend in Deutschland. Aber in manchen Ländern ist es das besser, in anderen ist es das. Aber wir haben auch unbelüftete Teichkläranlagen in Deutschland, die ihre Berechtigung haben. Und das wissen manche Leute auch nicht.
Und jetzt habe ich noch die letzte Frage mitgebracht. Übrigens sehr diplomatisch die vorherige Antwort gegeben. Private oder öffentliche Abwasserorganisation?
Öffentlich. Ich bin kein Freund der privaten. Wir haben in Deutschland über 10 private. Ich habe das bei Maggie Thatcher in England gesehen, wie die öffentlichen rechtlichen kleingeschossen hat. Thames Water trinkt 25% Trinkwasserverluste immer noch. Also das ist nicht Fettberge in London. Das ist nicht das, was wir brauchen in der Wasserwirtschaft. Wir brauchen öffentlich-rechtliche Daseinsvorsorge, die über lange Zeit denkt und nicht nur auf Gewinnmaximierung.
Okay, also klare Aussage, die Wasserwirtschaft gehört in die öffentliche Hand.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann würde ich sagen, dann war es das in der deutschen Version. Vielen Dank, Herr Heidebrecht. Immer wieder beeindruckend, Ihnen zuzuhören, nicht nur beim Casting, ne, vor diesem Podcast. Das Gespräch, oder wir müssen das mal vielleicht häufiger wiederholen und Sie mal mehr mit einbinden, auch vielleicht mal einen ausländischen oder Wastewater Talks dann auf Englisch, die dann weiterführend sind außerhalb dieser Folge. Ist echt.
Wir können den stundenlang zuhören. Giri Wanner und Caroli können wir gerne mal dazuschalten.
Hast du ja schon zwei jetzt empfohlen, die wir nehmen können?
Ja, die zwei habe ich empfohlen.
Ich bin auch
ja.
schon gespannt. Daniel, übrigens beeindruckend, die 5 Fragen waren ganz top. Ich freue mich dann schon, wie du die auf Englisch stellst. Von daher, ja, super.
Ich würde jetzt sagen, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Danke euch, Leute.
Bis dahin, ciao.
Ciao.